Leute, jetzt geht's los.
Unser Rhythmus ist famos.
Also in der Schule, ja, da fand ich die Musik zwar auch okay auch. Der Musiklehrer hat uns nicht so viel beigebracht, nämlich.
Anna Lotta gilt ja offiziell als behindert. Und dann überlege ich mir natürlich schon bei all dem, was sie macht, worin ihre Behinderung eigentlich besonders liegt. Und es gibt ja auch nicht irgendwie so eine Waage oder ein Zentimetermaß, wo man abmessen kann, wie sehr jemand behindert ist. Und deswegen ist natürlich die Frage besonders interessant.
Aber der Musiklehrer meinte ja, durch Trommeln spielen und singen und tanzen reicht ja schon die Musik. Er denkt, wir können halt zu wenig und er denkt von uns, dass wir halt nicht so gut sind in Musik halt.
Oftmals wird Kindern mit Down-Syndrom viel zu wenig zugetraut.
Nee, genau, das deswegen.
Doch Anna Lotta wollte unbedingt lernen, Cello zu spielen und hat das Glück, eine Musikerin als Mutter zu haben, die weiß, wie wertvoll Musik im Leben ist. Zudem genießt es Christiane Jost Plate mit ihrer Tochter gemeinsam zu musizieren.
Ja, es gibt ja das sogenannte Down-Syndrom, das hat sie ja auch. Das heißt einfach Down-Syndrom, weil ein Mann namens Langdon Down ganz viele Eigenarten entdeckt hat bei Menschen, die sich alle ähnelten. Also nicht die Menschen, sondern die Eigenarten oder Besonderheiten. Und dann hat er ein bisschen geforscht und hat sie dann in ein sogenanntes Syndrom zusammengefasst. Und ein Syndrom ist immer eine Sammlung von Besonderheiten, die dazu führen, dass ein Mensch zum Beispiel ein bisschen anders aussieht. Das tun ja Menschen mit Down-Syndrom. Oder eben wie bei einer Lotta, dass er ein bisschen langsamer lernt.
Ich würde gerne nochmal diesen Anfang machen, dieses na, na, na.
Schon wieder?
Ja, weil der vierte Finger immer zu tief ist. Nur den Anfang. Den ersten Teil, geht das?
Ja.
Nur den ersten Teil.
Ist das in Ordnung?
Ja. Okay. Du bestimmst dein Lieblingstempo, okay?
Anna Lotta bekommt Cellounterricht und spielt seit vielen Jahren gemeinsam in einem Ensemble mit Nina. Für die junge Geigerin ist es längst normal, mit Menschen Musik zu machen, die vielleicht geistig nicht so fit sind wie ihre Klassenkameraden.
Normale Leute, in Anführungszeichen, spielen halt mit Leuten mit Behinderung zusammen Musik. Also die meisten Leute wissen das eigentlich gar nicht. Und wenn ich das halt erzähle, dann finden die es gut. Man weiß halt, dass sie halt nicht wirklich dumm sind oder so, sondern halt einfach anders. Also ich habe halt noch nie in einem anderen Ensemble gespielt, nur in einem Orchester, aber also die Freude zeigen sie irgendwie mehr, das ist schöner.
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und es ist nicht immer leicht herauszufinden, was jemand besonders gut kann. Wer weiß schon, ob er vielleicht richtig gut malen könnte, wenn er es nicht ausprobiert. Oder ob er Flöte oder Gitarre spielen könnte, wenn er es niemals in seinem Leben versucht. Seit seiner Kindheit ist es für Jens Komnik ein Bedürfnis, unentwegt Gitarre zu spielen. Er gibt mittlerweile viele Konzerte in kleinen und sehr großen Konzertsälen und arbeitet als Lehrer an einer Förderschule. Auf eine Förderschule gehen Kinder, denen manches schwerfällt, was für gesunde Kinder alltäglich ist.
Ohren auf, wir machen Krach.
Da wird auch der letzte wach.
Da wird auch der letzte wach.
Super.
Obwohl Jens Komnik mit berühmten Musikern wie Reinhard May auf der Bühne steht, musiziert er ebenso gerne in der Förderschule.
Ich empfinde das als Herausforderung. Gerade wenn man oft so die perfekte Musik sucht, verliert man oft das Gefühl für Spontanität. Und die ist sehr, sehr gefragt hier in dieser Chorsituation, auf das zu reagieren, was ich von den Kindern spüre und das versuchen zu unterstützen. Ich habe eine Menge von den Kindern gelernt in dieser Art und Weise.
Sommerhitze, es geht schon wieder los.
Üben Kinder aus der benachbarten Grundschule und Schüler aus der Förderschule gemeinsam ein Mini-Musical, in dem gesungen und eine Geschichte erzählt wird.
Es geht in dem Stück um einen sommerlich gekleideten Jungen, der auf Susi trifft und...
Dann ist das eben darum, dass Susi ganz doll Winterklamotten anhat. Und dann chillen die auch ein bisschen.
Chillen ist ein anderes Wort für ausruhen.
Und dann suchen die eben eine Eisdiele und dann treffen die eben auf den Antonio.
Die singen können, die singen dann auch mit. Und die nicht singen können, die hören dann einfach zu.
Während die Kinder singen, stehen sie nicht einfach nur still. Sie gebärden, wovon sie singen. Das heißt, sie beschreiben es mit ihren Händen.
Sonne. Ich strecke die Hand so aus, Richtung nach oben, so dass man auch die Strahlen sieht. Zuerst habe ich die noch zu und dann strecke ich die Hand aus.
Wie zeigt man denn, dass man ein Eis isst?
So wie wenn man ein echtes Eis schlägt. Nur, dass man sich das eben vorstellt.
Es gibt für alles eine Gebärde, auch für Farben.
Rot. Man zeigt sich auf die Lippen. Super. Mit den Zeigefinger, weil die Lippen auch rot sind.
Für die, die nicht so gut sprechen können, die können dann zeigen, was die meinen mit den Gebärden.
Es gibt einen Chor für Kinder, die nicht so gut sprechen können. Ein toller Gedanke.
Ja. Weil man auf einmal überlegt, wie nehme ich denn noch Musik wahr, nicht nur übers Ohr, sondern eben über den ganzen Körper.
Iris Krabbe bringt Menschen, die nicht hören und sprechen können, bei, alles, was sie sagen wollen, zu zeigen. Ganz gleich, ob es darum geht, etwas zu erklären oder wie man sich fühlt. Und sie hat gelernt, dass gehörlose Menschen die Welt mit anderen Sinnen umso intensiver wahrnehmen. Die Schwingungen, besonders der lauten Rhythmusinstrumente wie Schlagzeug und Trommeln, sind spürbar. Über ein Mädchen, das Musik zwar nicht hören, aber umso besser spüren kann, hat Herbert Grönemeyer mal ein Lied geschrieben.
Sie sitzt den ganzen Tag auf ihrer Fensterbank.
Es gibt speziell an gehörlosen Schulen Musikklassen mit Holzpodesten und darunter sind dann die Lautsprecher und dann sitzen wir da oder fühlen das schon. Es vibriert ganz anders und man kann super tanzen. Man geht in Discos.
In einer Disco können gehörlose Menschen die lauten Bässe besonders gut spüren und dann mit allen anderen gemeinsam im Rhythmus tanzen.
Ich mag Musik, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergiss sie, dass sie taub ist.
Kommt man dazu, sich für diese Gebärdensprache zu interessieren, wenn man hören und sprechen kann?
Ich bin da mit 14 Jahren draufgekommen und habe Gehörlose im Bus gesehen und habe sie nicht verstanden. Und habe gedacht, toll, neue Sprache möchte ich verstehen, will da aber nicht so hingucken, ne? Das ist ja Privatsphäre. Ich möchte auch nicht, dass jeder so mithört, was ich mit einem anderen rede. Also ich habe geguckt, wie kann ich die Sprache lernen? Die kann ich nicht lernen, indem ich ein Buch kaufe. Und dann bin ich zur Volkshochschule gegangen. Da werden Kurse angeboten und in dem Fall auch Gebärdensprachkurse.
Jeder kann von jedem etwas lernen. Und in der Förderschule am Meer gehört sogar zum gemeinsamen Musikunterricht ein Führerschein. So wollten es die Grundschülerinnen und Grundschüler.
Weil wir haben zwei Schulen. Also Schulhöfe, weil einer ist bei der Schule am Meer und einer ist hier. Und von der Schule am Meer gehen manchmal auch hier welche hin, zu uns. Oder umgekehrt geht es auch. Und da sehen wir uns halt auch manchmal.
Die haben uns ja angesprochen und gefragt, darf ich den eigentlich schieben? Und dann haben wir gesagt, oh, ups, bei uns an der Schule am Meer müssen große Schüler einen Rollstuhlführerschein machen, weil man da einiges beachten muss. Bei einem Kind, das im Rollstuhl sitzt, damit auch vernünftig umzugehen mit dem Rollstuhl und das Kind vernünftig anzusprechen.
Also man soll das Kind erst fragen und wenn es dann nicht sprechen kann, muss man auf das Gesicht gucken. Wenn es dann sich freut, dann hat das Kind Spaß daran und möchte das machen. Und wenn es halt keine Lust dazu hat, dann soll man das nicht schieben.
Es gibt für jeden Menschen einen Weg in die Musikwelt, doch ihn zu finden, gestaltet sich bisweilen schwierig. Das fängt schon damit an, dass man zunächst das passende Instrument für sich finden muss. Matthias Schlubeck entschied sich als Kind für ein eher ungewöhnliches Instrument. Doch es gelang seinen Eltern und ihm, Lehrer zu finden und später sogar der erste Musiker zu sein, der an einer Musikhochschule Panflöte studieren konnte.
Eigentlich bin ich gar nicht selber drauf gekommen, Panflöte zu spielen. Es war einfach so, dass ich damals mit 6 Jahren nach der musikalischen Früherziehung wussten wir nicht so gut, welches Instrument ich spielen kann, weil ich ja eben keine Hände habe, Blockflöte. Alle anderen haben damals mit Blockflöte begonnen, eben wegfiel. Da haben wir angefangen, nach einem Instrument für mich zu suchen. Und ich hatte das große Glück, dass in der Musikschule, wo ich war, da gab es eine große Musikinstrumentensammlung von Instrumenten aus der ganzen Welt, also volkstümliche Instrumente, Folkloreinstrumente. Und in diese Sammlung sind wir dann immer wieder reingegangen, haben alle Instrumente irgendwie durchprobiert und hängen geblieben sind wir immer wieder bei Panflöten.
Eine Panflöte besteht aus einer Reihe von aneinander befestigten Röhrchen aus Holz oder Bambus, mit denen je nach Länge unterschiedliche Töne erzeugt werden können. Umso länger das Röhrchen, desto tiefer der Ton. Matthias Schlubeck bestand seine künstlerische Abschlussprüfung mit Auszeichnung. Besser geht es nicht. Dann folgte ein Konzertexamen im Fach Panflöte. Und mittlerweile gibt der energiegeladene Musiker etwa 100 Konzerte im Jahr im In- und Ausland. Das hätte er sich als Kind gewiss nicht träumen lassen.
Ich bin ohne Unterarme und ohne Hände geboren und ich habe auch keine Vorderfüße. Also mir fehlen sozusagen die Zehen und der vordere Bereich vom Fuß. Und ganz am Anfang wurde meinen Eltern sogar gesagt, ich würde nie laufen können zum Beispiel. Gleichzeitig muss man natürlich als Kind mit einer solchen Behinderung, mit einer solchen Situation immer neue Wege suchen oder andere Wege suchen, als andere Kinder ja zu lernen. Während andere Kinder eben ganz normal mit einem Stift direkt in die Hand nehmen und schreiben, mussten wir erstmal ausprobieren, wie das überhaupt geht. Man hat so eine gewisse Kreativität, die man entwickeln muss, um die gleichen Dinge zu lernen oder auch zu machen wie nicht behinderte Kinder oder auch mittlerweile auch Erwachsene. Das gilt bis heute. Man geht oft Umwege, aber versucht, das gleiche Ziel zu erreichen.
Das Wichtigste ist, dass man weiß, was man will und Menschen findet, die helfen, Pläne und vielleicht sogar Träume zu verwirklichen. Musiker vergessen die Behinderung von Matthias Schlubeck, sobald sie seine ersten Flötentöne hören. Nur im Publikum sieht das manchmal anders aus.
Wo man sich als Behinderter eigentlich relativ schnell dran gewöhnt oder gewöhnen sollte, dass man eben sehr viel angeguckt wird und auch sehr viel beobachtet wird, wie man etwas macht und dadurch doch immer sehr im Mittelpunkt steht, auch wenn man es gar nicht immer will. Das ist manchmal sehr lästig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die meisten, die mit mir direkt und oft zu tun hatten, meine Behinderung oft schnell vergessen haben und mit mir relativ normal umgegangen sind. Und ich wollte auch meistens keine Sonderbehandlungen haben.
Ich finde nicht, dass es da irgendwie so einen Bonus geben sollte oder so. Wenn ich da irgendwie jetzt schlecht bin, liegt das an mir und nicht daran, dass ich schlecht sehe.
Lina hat ihr Instrument eher zufällig entdeckt und sich dann sehr spontan dafür entschieden.
Musik Also es war so, dass hier in der Musikschule so ein Tag war, wo man Instrumente ausprobieren konnte. Und dann fand ich Gitarre und Harfe ganz toll vom Klang her. Und dann habe ich bei Harfe mich angemeldet und habe einen Platz bekommen. Das war nicht so vorher, dass ich schon irgendwie die ganze Zeit Harfe spielen wollte, sondern ich bin dann erst auf Harfe gekommen.
Lina begann mit 8 Jahren Harfe zu spielen und hatte das große Glück, bei Isabelle Moreton Unterricht zu bekommen. Eine sehr bedeutende Harfenistin, die auf der ganzen Welt Konzerte gibt.
Die Griffe auf der Harfe sind immer die gleichen. Das ist also anders als beim Klavier, wo bestimmte Intervalle, also Abstände zwischen zwei Klängen, unterschiedlich sein können. Auf der Harfe ist das immer gleich. Und deshalb guckt man tatsächlich gar nicht mehr hin, sondern stellt so einen Griff in seine Hand ein und benutzt dann nur einen Griff. Das ist vielleicht auch ein Vorteil für Lina.
Lina trägt eine Brille, damit kann sie zwar besser sehen, doch nicht so richtig gut. Dann spricht man von einer Sehbehinderung. Aber wenn bei einem Konzert mal das Licht ausginge und es völlig dunkel wäre, dann könnte Lina weiterspielen und ihre Lehrerin würde nervös.
Ich habe echt Schwierigkeiten, sobald das Licht blöd wird. Und weil ich eben nicht auswendig spiele. Jetzt, wenn ich ein Konzert habe und die Lichtverhältnisse sind doof, dann ist es für mich richtig, richtig blöd, nicht anständig gucken zu können.
Ich kann die meisten Lieder, glaube ich, auch einigermaßen mit geschlossenen Augen spielen. Das wird dann vielleicht schwerer werden und vielleicht werden auch manche Töne daneben.
Da Lina die Noten nicht so gut sehen kann, hat sie eine eigene Methode, Musikstücke auf der Harfe zu lernen.
Dann gucke ich mir einen Takt an, spiele ihn und dann gucke ich mir den nächsten an, spiele ihn nochmal und dann spiele ich die beiden zusammen. Ich mache das Takt für Takt und ich finde das auch gut, dass ich das so mache.
In der Schule hat Lina ein Lesegerät.
Das ist eine Kamera, mit der ich halt irgendwo ranzoomen kann, wo ich will. Dann ist da ein Bildschirm und dann kann ich es mir halt vorne nah angucken und was halt weiter weg ist sonst und ranzoomen.
Ranzoomen heißt etwas aus der Ferne näher ranholen, um es so besser erkennen zu können. Die Kamera funktioniert etwa so, wie auch der Scanner, mit dem Lina arbeitet.
Das ist dasselbe, bloß dass man dann halt das Blatt drunter legt und die Kamera auf den Tisch halt macht und dann das so auf dem Bildschirm auch vergrößert hat.
Wenn man nicht alleine, sondern mit anderen gemeinsam musiziert, werden aber doch Einsätze gegeben. Also jemand zeigt, wann die Musik beginnen soll.
Das ist eigentlich kein Problem. Zum Einsatz geben atmet man ja, also man guckt sich nicht an oder so und deshalb merkt man das dann so, das muss man nicht sehen. Und eigentlich hört man das ja, das Zusammenspiel. Das hat nicht so viel mit Gucken für mich zumindest zu tun.
Für mich auch. Es kommt manchmal vor mit Herrn Schlubeck, das ist mein Duopartner, dass wir uns überhaupt nicht angucken, um Einsätze zu geben, sondern wir atmen einfach nur zusammen.
Eine geistige oder körperliche Einschränkung behindert nicht den Weg ins Musikleben. Da scheint es eine Fülle von Lösungswegen zu geben, die man sich zunächst gar nicht vorstellen kann.
Uns ist nicht egal, wie es klingt, denn wir verwenden sehr, sehr viel Zeit damit, den Kindern, so gut es geht, das Musizieren im Sinne von Musizieren, nämlich Musik gestalten. Das muss man üben, dass man gemeinsam anfängt, gemeinsam aufhört, gemeinsam lauter und leiser wird. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren eine ganze Menge dazugelernt.
Hätte Anna Lotta nur in der Schule Musikunterricht gehabt, würde sie wahrscheinlich nicht Cello spielen.
Also ich möchte ja weiterkommen und ganz viele Stücke spielen und auch schwierige Stücke, schnellere Stücke und dass die Finger schnell sind, dass die Tonabstände kürzer sind, genau da hinkommen halt.
Von Menschen, die über Hürden hinweg ihren Weg in die Musikwelt finden, kann man eine Menge lernen.
Ja, also zum Beispiel wie Anna Lotta jetzt, wenn die langsamer lernen oder nicht so gut sind, dass man halt dann trotzdem Spaß an den Dingen, die man macht, hat.
Auf Wiedersehen.